Für alle, ich bin der Dominik und ich rede mit euch heute über Sandkastenspiele. Ist letztendlich ein Auszug aus meiner Bachelorarbeit, das Schutzpotenzial von Antivirenprogrammen. Und in diesem Zusammenhang hätte ich nach meinem Vortrag eine Bitte an euch. Ich habe eine kleine Umfrage, mehr so fünf kleine Kreuzchen setzen, in Bezug, welche Fähigkeiten ich benötigt habe, um Antivirenprogramme zu umgehen und diese in Täterprofil einzuordnen. Würde ich euch bitten, das mal auszufüllen, weil dann würde ich in meiner Bachelorarbeit mich darauf referenzieren. So, was habe ich heute mit euch vor? Erstmal werde ich kurz sagen, wer ich bin, worüber ich mit euch reden will und wie ich eigentlich zu meiner Bachelorarbeit kam. Ich will euch sagen, okay. So, jetzt habe ich einen roten Faden wieder. Ich habe mich in meiner Bachelorarbeit mit der Umgehung der Virenerkennung beschäftigt. Ich möchte euch erstmal theoretisch aufzeigen, welche Verfahren es gibt und wo die Limitierungen sind und wie man die umgehen kann. In dem Fall gibt es die Signaturerkennung und die Verhaltenserkennung. Die Signaturerkennung ist nichts anderes wie ein String-Matching auf eine Binärdatei, beziehungsweise also kein String, weil Binärdatei, sondern einfach Hexzahlen werden miteinander verglichen. Und die Verhaltenserkennung ist nichts anderes, als dass ein Programm zur Laufzeit in einer Sandbox analysiert wird. Deswegen auch mein Titel, im Sandkasten wird nur gespielt. Weil wir werden dann ziemlich schnell feststellen, dass es gar nicht so schwer ist, die Sandbox zu umgehen. Das ist erstmal ein bisschen theoretisch, um euch das aufzuzeigen. Ich denke, der interessanteste Teil wird die Demonstration. Und da werde ich einfach mal von Anfang an vorgehen, eine Malware schreiben und die dann quasi von Antivirenprogrammen scannen lassen. Und dann werdet ihr sehen, es ist nicht schwer, eigentlich Antivirenprogramme zu umgehen. Und am Ende nochmal ein kleines Fazit mit euch. Bevor ich jetzt aber wirklich beginne, habe ich eine Frage an euch. Wer ist denn zurzeit schon der Meinung, Antivirenprogramme umgehen zu können? Einer? Zwei, drei, vier? Okay. Also erstmal noch die Minderheit von der Anzahl der Leute. Wer ist denn jetzt der Meinung, dass er nach meinem Vortrag Antivirenprogramme umgehen kann? Ha? Sind da schon mehr? Ich hoffe, ich werde euren Erwartungen gerecht. Dann würde ich nämlich einfach mal anfangen. Also erst nochmal etwas über mich. Wer es noch nicht mitbekommen hat, ich bin der Dominik und ich bin der Penetration-Tester der Firma BINSEC, eine kleine IT-Sicherheitsfirma mit Hauptsitz an Frankfurt am Main. In meiner beruflichen Tätigkeit habe ich die Zertifikate OSCP und OSCE von Offensive Security abgelegt und wie ich schon erwähnt habe, nebenberuflich studiere ich noch an der Hochschule Darmstadt. Und in diesem Zusammenhang schreibe ich auch gerade meine Bachelorarbeit, also das Schutzpotenzial von Antivirenprogrammen, daher auch jetzt quasi der Vortrag. Und stellt sich ja die Frage, warum habe ich eigentlich überhaupt dieses Bachelor-Thema gewählt? Naja, es war ein Modul im OSCE, die Signaturerkennung zu umgehen, was ich persönlich sehr interessant fand, weil es ist ziemlich einfach und das kann man immer anwenden, aber das seht ihr gleich. Und zum anderen als Penetration-Tester ist es ja ein Angriffsvektor, Malware zu schreiben, die auf dem Client zu platzieren und dann darf die ja nicht von Antivirenprogrammen erkannt werden. Was war denn jetzt die zentrale Fragestellung meiner Bachelor-Thesis? Die zentrale Fragestellung war, lese ich kurz vor, welche Täterprofile besitzen die notwendigen Fähigkeiten, um Schadsoftware vor der Virenerkennung zu verschleiern? Und wie ich ja schon gemeint habe, eben, ich zeige euch jetzt die Fähigkeiten, die ich angewandt habe. Und ich brauche eure Hilfe und ich bitte euch, die Umfrage auszufüllen, um eben diese Fähigkeiten in Täterprofile einzuordnen. Weil in diesem Zusammenhang würde ich damit diese Frage klären. Allgemein, wie bin ich überhaupt in meiner Bachelorarbeit vorgegangen? Naja, mein Plan war, ich habe eine Schadsoftware schon vorhanden auf einem, in Anführungszeichen, Opfer. Jetzt muss ich ja dafür sorgen, dass die Virenerkennung umgeht. Das heißt, als erstes brauche ich eine Schadsoftware. Heißt, ich habe mir Metasploit genommen und habe einen Payload davon rausgenommen, in dem Fall den Payload einer Reverse Shell. Dann habe ich mir ein Testlabor aufgesetzt, weil ich habe mich fokussiert auf Windows-Plattform, habe mir ein Windows 7 genommen, habe Antivirenprogramme drauf installiert, wie jetzt im konkreten Avast, Norton und Virus Total. Virus Total in Anführungszeichen, weil Virus Total ist eine Webseite, wo man einfach seine Schadsoftware hochladen kann, die dann von Antivirenprogrammen analysiert werden. Das zeige ich aber euch gleich nochmal in meiner Vorführung, nachdem ich dann eine Malware geschrieben habe. So, nachdem ich ja eigentlich eine Schadsoftware habe, muss ich ja versuchen, diese vor der Virenerkennung zu umgehen. also die Virenerkennung auszutricksen. Das heißt, ich musste mir die notwendigen Fähigkeiten aneignen. Genau dieser Punkt 2 wird auch mein Hauptfaktor oder mein Hauptaugenmerk in dieser Präsentation. Ich will euch zeigen, wie man Virenerkennung anhand meiner Methode, die ich gewählt habe, die möglichst, also die eigentlich generisch ist, die man immer anwenden kann zurzeit, einmal aufzeigen. Und Punkt 3 war ja letztendlich die Einordnung meiner Fähigkeiten in Täterprofile, wo ich wieder mal euch bitte, die Umfrage auszufüllen. Ist ganz wenig. Kommen wir zur Umgehung der Virenerkennung. Stellt sich ja erstmal die Frage, welche Verfahren waren eigentlich ein Hindernis für mich, meine Schadsoftware vor der Virenerkennung unkenntlich zu machen? Da gab es insgesamt 2 Verfahren, auf die ich gestoßen bin. Einmal die Signaturerkennung, die nichts anderes ist, als ich überprüfe eine Bytesequenz auf einer Binärdatei und gucke, ob das matcht oder nicht. Und die Verhaltenserkennung. Wieder, ich führe mein Programm in der Sandbox aus, schaue, spiele ich in der Sandbox oder umgehe ich die Sandbox gerade. Heißt, insgesamt muss ich ja meine Malware beide Verfahren umgehen können. Jetzt im Konkreten, im Detail. Als erstes die zur Signaturerkennung. Stellt sich die Frage bei der Signaturerkennung, was ist eine Signatur? Eine Signatur ist jetzt, kann man auch in dem Fall sehen, ich habe mir eine fiktive Binärdatei ausgedacht. Eine Signatur ist jetzt nichts anderes als eine Byte-Sequenz in einer Binärdatei. Was machen Antivirenprogramme? Die verfügen über eine Datenbank mit Byte-Sequenzen und vergleichen letztendlich nur, passt die Byte-Sequenz, die sie haben, mit dieser Byte-Sequenz überein. Ist dies der Fall, wird die Schadsoftware als bösartig erkannt. Ist die Signatur nicht bekannt von Antivirenprogrammen, wird keine Signatur gefunden. Heißt, ich habe letztendlich nur einen Abgleich mit den Referenzen aus der Datenbank mit meiner Binärdatei. Was muss ich also tun, dass meine Schadsoftware die Signaturerkennung umgeht? Sie muss alle Signaturen in einer Binärdatei identifizieren und abändern. Stellt sich die Frage, was muss ich denn letztendlich abändern in einer Signatur? Es reicht ja vollkommen aus, ein Byte in meiner Byte-Sequenz abzuändern, weil dann das Matching nicht mehr passt. Könnte ich jetzt so vorgehen, ich überschreibe jetzt Byte für Byte mit 0. Und ich lasse immer wieder, nachdem ich ein Byte erneut überschrieben habe, die Datei vom Antivirenprogramm scannen. Wenn ich ein Byte überschrieben habe und die Schadsoftware wird nicht mehr erkannt, heißt es, ich habe genau jetzt ein Byte gefunden, was zu einer Signatur passt, weil die Signatur nicht mehr übereinstimmt. Wenn sie nicht mehr, also wenn sie identifiziert, also wenn sie noch weiterhin als Schadsoftware identifiziert wird, jetzt habe ich es, ist die Signatur nicht überschrieben worden. Das ist das Grundkonzept. Jetzt kann man sich vorstellen, ist ziemlich langwierig, wenn ich Byte für Byte immer wieder durchgehe und das mit Nullen überschreibe. Das heißt, ich habe in meiner Bachelorarbeit versucht, eine effizientere Variante zu finden, eben genau ein Byte in einer Signatur zu identifizieren. In dem Fall versuche ich es mit der binären Suche. Binäre Suche, das Grundkonzept ist letztendlich ganz einfach. Ich habe ja eine Menge von Bytes. In dem Fall 148, also in Hex 94. Im ersten Schritt nehme ich mir die Hälfte der Binärdatei und überschreibe sie mit 0. Lass die Datei wieder scannen. Schau, habe ich eine Signatur überschrieben, also wird die Schadsoftware noch weiter als Schadsoftware erkannt oder nicht. Dann weiß ich, in der oberen Hälfte, die ich gerade überschrieben habe, befanden sich alle Signaturen in einer Binärdatei. Das heißt, die untere Hälfte kann ich ja jetzt vollkommen außer Acht lassen. Wenn sie weiterhin als Schadsoftware erkannt wird, weiß ich, in der unteren Hälfte befindet sich eine weitere Signatur. Der nächste Schritt wäre ja dann, ich lasse jetzt quasi die obere Binärdatei weg, die Hälfte, und betrachte mir die nächste. Und dann halbiere ich wieder. Insgesamt benötigt diese Suche der Logarithmus von 2 von der Anzahl, also von der Dateigröße. In meinem konkreten Fall waren es ja 148 Bytes. Das heißt, ich werde 7 Schritte benötigen, um spätestens ein Byte in der Signatur zu identifizieren. Genau dieses Verfahren werde ich jetzt gerade nochmal Schritt für Schritt kurz durchgehen. Der erste Schritt, habe ich ja gesagt, ich habe eine Binärdatei mit 148, ich überschreibe die Hälfte der Datei mit 0, hier jetzt in schwarz zu sehen, und lasse sie erneut scannen. In dem Fall wird die Binärdatei immer noch als Schadsoftware identifiziert. Wieso? Die Signatur ist vollständig vorhanden. Im zweiten Schritt weiß ich, werde ich jetzt die Menge wieder halbieren. Also ich werde ungefähr jetzt hier landen und werde diese Menge überschreiben. Sehen wir? Habe ich die Hälfte von der Hälfte wieder und habe mehr überschrieben. In dem Fall lasse ich einfach die Schadsoftware wieder scannen. Sie wird nicht mehr erkannt. Ganz einfach, weil die Signatur nicht mehr übereinstimmt. Ich habe jetzt hier ganz viele Nullen und das Einzige, was übrig blieb, blieb das. Und genau dieses Verfahren kann man jetzt Schritt für Schritt weiternehmen. Und anstatt, dass ich euch jetzt 7 Schritte aufführe im Detail, wo mit jedem Rechnung vorlese, denke ich, das kann sich jeder gerne zu Hause, weil ich stelle die Präsentation ja öffentlich, nochmal genau im Detail durchgehen. Aber ich finde das interessant, einmal zu sehen, wenn ich etwas schneller durchgehe, wie eigentlich die binäre Suche jetzt hier vonstatten geht. Und wir sehen am Ende, wir haben genau ein Byte identifiziert mit Hilfe der binären Suche, die zur Signatur gehört. Überschreibe ich jetzt dieses Byte mit irgendwelchen anderen Werten, nicht mit dem Wert, was in der Signatur ursprünglich stand, wird die Signatur nicht mehr gematcht. Das heißt, ich muss mir jetzt überlegen, wie kann ich eigentlich genau dieses eine Byte, was an der Stelle Hex 2F steht, verändern, sodass die Signatur nicht mehr erkannt wird. Hatte jemand eine Idee, wie man das machen könnte? Ja? Ja, du meinst zusätzlich einfügen in das Programm? Oder, also du meinst jetzt nicht genau dieses Byte, also die Opcodes, die für das Byte standen, mit NOP überschreiben. Du meinst nur zusätzlich was hinzufügen. Könnte man machen, ja? Beispiel, könnte funktionieren. Also es ist immer eine Frage, ob ein Verfahren noch funktioniert oder nicht, weil man hier nie weiß, welche Signaturen weiterhin noch in der Datenbank sind. Aber es würde auf jeden Fall die Signatur erstmal so verändern, also die Byte-Sequenz wäre eine andere. Weitere Ideen? Ja? Ja, da musst du ja, aber in dem Fall müsstest du ja direkt in den Assembler-Code erstmal reingehen, gucken, wofür eigentlich dieses Byte stand, für welche Instruktion und ob die wichtig sind für das Programm. Weil wenn ich jetzt irgendwas draufschreibe wie mit Nullen, kann es ja passieren, dass mein Programm nicht mehr funktioniert. Wäre aber, also wenn man das jetzt weiterdenkt, wäre eine Möglichkeit, ich gucke mir den Assembler-Code an und schreibe den um, sodass die Funktionalität erhalten bleibt. Wäre eine weitere Möglichkeit. Ja?
Ich habe schon vorher bei der Erstellung des Binaries,
ja,
Stellen vorgesehen, die ich durchpermutieren kann nach Belieben. Das heißt, da sind also Stellen drin, guten Abständen, dass so eine Signatur auch nicht mehr greifen kann. Ich weiß ja, wie lange Signaturen sind. Und kann dann sozusagen einfach an diesen dafür vorgesehenen Stellen randomisieren.
Ja, ja. Wird es ändern?
Ich verschlüssel den Teil, der die Signatur enthält, und decrypte ihn dann in der Wand.
Jetzt kommen wir langsam zu dem Verfahren, wo ich hin will. Aber was muss ich denn jetzt bei einer Verschlüsselung beachten? Also, ich will jetzt nicht hören, ich brauche AES 256 Key, weil, hey, eine Datenbank ist es vollkommen egal, wie sicher das ist von der Vertraulichkeit. Ja?
Das Problem ist, dass die Software in meinem Binary, mit dem ich ver- und entschlüssel,
ja,
ist selber ein guter Anhaltspunkt für eine Signatur, weil der Teil muss eigentlich immer funktionieren.
Genau. Das heißt, also zuallererst muss ich ja die Sequenz, die das betrifft, in der Binärdatei schon verschlüsselt ablegen. Das heißt, was daraus folgt, mein Programm muss ja zur Laufzeit wieder entschlüsseln. Und wenn ich mir jetzt ein AES nehme oder irgendwelche Verschlüsselung, brauche ich ja meistens Libraries. Ich könnte was selbst schreiben, dann haue ich halt eine Signatur auf das Selbstgeschriebene drauf, als Antivirenprogrammhersteller. Heißt, ich habe versucht, was Einfacheres zu finden. Verschlüsselung ist ja letztendlich, wenn man das jetzt mal ganz grob betrachtet, nichts anderes wie eine Codierung in den Augen. Heißt, ich könnte jetzt eine Codierung anwenden, was ich gemacht habe. Ich habe einfach eine XOR-Kodierung, weil XOR ist eine boolesche Operation, kennt jeder Prozess. Wenn ein Antivirenprogrammhersteller mir eine Signatur auf mein XOR haut, dann haut er da ganz viele legitime Programme weg. Heißt, ich habe einfach eine XOR-Kodierung auf meine Signatur gemacht, habe sie abgespeichert und zur Laufzeit macht mein Programm nichts anderes als die Dekodierung. Da ich ja jetzt die Kodierung genommen habe, möchte ich nochmal 2 Sätze dazu sagen. Zum Ersten, Kodierung kann eigentlich auf jedes Programm, unabhängig von dem Programm, angewandt werden. Was ich damit meine ist, ich muss mir jetzt nicht den Assembler-Code von dem Programm angucken und davon verstehen, was macht er und den umschreiben, sondern ich kann ja einfach sagen, Codierung über die Signatur, fertig. Man muss aber beachten, ich kann jetzt nicht angehen, wenn ich jetzt beispielsweise nicht genau weiß, welches Byte zur Signatur gehört, sagen, meine Schadsoftware wird jetzt vom Antivirenprogramm erkannt, kann ich nicht sagen, ich codiere mal meine komplette Binärdatei. Was wäre denn das Resultat? Und zum Ganz einfach, meine Binärdatei wird nicht mehr lauffähig sein, weil ich hätte irgendwelche Instruktionen in der Datei so überschrieben, dass mein Programm nicht mehr starten kann. Das heißt, ich muss immer beachten, dass mein Programm lauffähig bleibt, sodass die Informationen, die ich vor dem Programmstart kodiert habe, sich nicht auswirken darauf. Und eine Kodierung kann byteweise bzw. XOR ist ja eine boolesche Operation, also bitweise passieren. Das heißt, ich kann eine Signatur so abändern, dass ich letztendlich alle Möglichkeiten habe, die Signatur zu verändern. Das heißt, ich kann eine böse Schadcode so ändern, dass es am Ende wie aussieht wie ein legitimer Code. Weil, wie viele Möglichkeiten habe ich? Bit kann entweder 0 oder 1 sein, also 2. Ein Byte hat 8 Bits, also 2 hoch 8. Ich habe n Bytes in einer Signatur, also habe ich letztendlich 2 hoch 8 hoch n Möglichkeiten, eine Signatur zu ändern. Kann schlecht jetzt ein Antivirenprogrammhersteller sagen, ja, 2 hoch 8 hoch n Signaturen gibt es, jetzt mache ich alles drauf, weil damit würde er so viel legitimen Code als bösartig erkennen, dass eigentlich kein Programm mehr nicht erkannt wird. Gibt es erstmal soweit Fragen, Verständnisfragen zum Signaturerkennung, wie ich gerade vorgegangen bin? Oder ist es erstmal so als, ja? Ja, in dem Fall ist es einfach, also so wie ich es nachgelesen habe in Papern, ist es nur eine Byte-Sequenz, die einfach aus der Binärdatei genommen wird. Und diese Byte-Sequenz steht ja repräsentativ für einen Chartcode. Kann aber letztendlich auch beispielsweise sein String. Beispielsweise Netcat, String, Help oder sowas, könnte man ja auch einfach drauflegen. Ja, ja. Also in meinem Fall habe ich ja dann später ein Metasploit-Payload genommen, was ja nichts anderes ist als Funktionalität und darauf sind Signaturen vorhanden. Die Fragen.
Die Frage wiederholen.
Ja, gut. Was habe ich denn jetzt genau gefragt? Die Frage war eben gerade nur, ob es Verständnisfragen gibt. Oder die von Ihnen. Ach, die von Ihnen. Kannst du deine nochmal wiederholen? Dann kann ich sie nämlich wiederholen, weil ich gerade deine Frage nicht mehr genau im Kopf habe. Ich glaube, du hast gefragt, ob Signaturen wirklich auf den Code greifen. Also ob die wirklich auf Code gematcht werden. Ja?
Kommt man an die Signaturen, die Antivirenhersteller benutzen? Weil das ist ja eine Datenbank, komme ich da ran? Weil dann kann ich ja sehen, worauf.
Also, ich habe mich letztendlich nicht weiter damit beschäftigt gehabt, zu versuchen, welche Bytesequenzen die da drin haben, weil für mich war es ja nur wichtig, ich kann es ja ganz schnell identifizieren, was überhaupt trifft. Das heißt, mir ist ja eigentlich vollkommen egal, was da noch drin steht, weil ich muss das ja nur umgehen. Aber ich glaube nicht, dass die jetzt das so öffentlich zur Verfügung machen. Man muss dazu sagen, dass wenn ich jetzt ein Antivirenprogramm auswähle und versuche eben meine Schadsoftware vor diesem Antivirenprogramm die Signaturen zu verschleiern, heißt es nicht, dass meine Binärdatei auch alle anderen Signaturen von allen anderen Herstellern umgeht. Die haben unterschiedliche Datenbanken. Ja?
Die Menge der Signaturen ist überall gleich, ist das richtig? Also die haben eine konstante Länge. Das scheint mir nicht sinnvoll.
Nee, habe ich das gesagt? Die Frage, die gerade aufkam, war, ob alle Signaturen eine bestimmte Länge haben. Ich glaube, du hast irgendwie gemeint, weißt du es gerade genauer?
So hatte ich es nicht gemeint. Also ich
habe
nur gesagt, dass man Code so randomisieren muss, dass, dass man alle Signaturen zuverlässig ausschaltet. Hm? Und das bedeutet, dass man eine gewisse... dass der Abstand zwischen randomisierten
Bereichen
in meiner Binärdatei klein sein, um die minimale Signaturlänge zu treffen. Das sagt aber nichts darüber aus, ob eine Signatur so oder so lang dann ist. Also nur es gibt keine sehr kurzen Signaturen, glaube ich. Ja.
Sollte die Frage geklärt haben. Ja?
Nochmal eine technische Frage zu diesen Signaturdatenbanken. Ist es nicht auch so, dass man an der Stelle da mit Hashes der jeweiligen Sequenzen arbeitet?
Für einen Hash?
Ist der direkte Vergleich der Byte-Sequenz, also so gesehen Maschinen?
Darüber habe ich auch schon mal mit...
Ich dachte, das ist immer Hash-basiert.
Habe ich auch erst gedacht. Also ich habe mit ein paar Leuten darüber diskutiert. Wenn du hashst, musst du ja in der Binärdatei wissen, wo du letztendlich überhaupt anfängst zu hashen, oder? Die Sache ist, du kannst es ja auch irgendwo anders platzieren. Ein Hash, und woher sollen denn jetzt... Also du kannst es ja beliebig wieder anordnen. Und dann musst du zigtausend Hashes erstellen, nur um eben einen Hash mal zu kriegen, der dann doch übereinstimmt. Das heißt, Ich gehe davon aus, dass letztendlich wirklich die konkrete Bytesequenz gesucht wird. Ist ja einfacher. Mache ich einen Crep über, ich nehme alles als Hexwerte, mache einen Crep auf die Hexwerte und zack, trifft oder trifft nicht. Sollte schneller gehen, als wenn ich versuche, überall die Hexwerte zu vergleichen. Nicht? Also?
Bezweifle ich, aber es ist, ich denke, das Argument gegen die Hash ist, dass der Hash kann immer nur von Datenwellen selber. Und wenn, man weiß ja nie, wo man anfängt. Also müsst ihr vorher raten, wo könnte eine Signatur sein, ja vielleicht da an der Datei, und dann gehe ich jetzt irgendwie ein paar Bytes weiter und da und dann nehme ich den, dann will ein Hash. Nee, passt nicht. Ja, dann nehme ich vielleicht doch die 8 Bits da doch weg. Oder nehme ich doch am Ende hinzu, da gibt es so viele Möglichkeiten, Kombinationen zu bilden und verschiedene Hashes rauszuhaben. Wenn deine Laufzeit, also schätze ich mal, so aufwendig wird, dass auch Performance-Gründen gar keinen Sinn macht, weil eigentlich müsste man alle möglichen Kombinationen, die man aus von Binärblöcken, die er teilbildet, zu hashen. Klar, was ich meinte. Ich glaube, das sind zu viele Kombinationen und viel zu viel Performance. Okay. Da ist die Operation eher auf irgendwie auf Hexdaten oder Binär im Vergleich zu machen viel, viel einfacher.
Also, okay. Ich hätte jetzt so gedacht, da müssten halt. Datenbank, die vereinigen sich länger aller Schadsoftware, die ich nicht selektieren will, dann hätte ich auch so
Kleins haben, das weiß ich jetzt nicht. Man kann ja sicherlich von einer ganzen anderen Hash bilden und das ablegen, klar. Aber die Anwendung ist ja ganz einfach anders zu machen. Und bei den Signaturen geht es um gewisse Teile einer anderen, die größer gehen.
Ich würde sagen, die letzte Frage, wir können ja gerne nach dem Vortrag nochmal drüber diskutieren, sodass wir kurz mit den Inhalten noch weiter fortschreiten. Na, komm, jetzt habe ich letzte Frage gesagt, jetzt kannst du auch die letzte Frage machen. Die Frage, also, ja, genau. Die Frage ist, hat eine Schadsoftware nur eine Signatur? In dem Fall wäre das falsch. Eine Schadsoftware kann durchaus mehrere Signaturen haben. Jetzt macht man Folgendes. Ich suche mir das erste Byte der ersten Signatur. Ich erstelle mir eine Arbeitskopie, nehme dieses Byte und schreibe das mit Nullen voll. Wird dir nicht mehr erkannt. Was mache ich dann? Ich starte wieder von vorne, suche mit der binären Suche die zweite Signatur. Und das mache ich so lang, bis ich zur Not alle Signaturen habe, die in einer Schadsoftware vorhanden sind. Frage erstmal so weit klar? Oder hat es jetzt, war nicht deine Frage? Okay. Dann gehe ich mal kurz weiter. Wo waren wir? Verhaltenserkennung. Verhaltenserkennung ist letztendlich ja nichts anderes, als dass ich mein Programm in der Sandbox laufen lasse und die Antivirenhersteller haben Regeln, was quasi als bösartig gilt und was nicht, und sie schauen zur Laufzeit, was führt das Programm aus. Jetzt stellt sich ja die Frage, wie erkennt meine Anwendung, ob sie in Sandkasten spielt? Hat jemand Ideen dazu? Ich persönlich habe zwei Möglichkeiten gefunden. Wäre interessant, wenn jetzt noch weitere kommen, an die ich nicht gedacht hätte. Ja?
Ich würde sagen, am Timing kann man erkennen, ob man durch angehalten wird oder ob man kontinuierlich läuft.
Also meine erste Variante war, ich mache so viele zeitverzögernde Instruktionen vorher, sodass ich, weil eine Sandbox läuft normalerweise nicht auf Ewigkeit, weil dann heißt es von dem Kunden, mein Computer ist so langsam, das heißt, sie müssen ja möglichst schnell sagen, irgendwie ja oder nein. Das heißt, eine Möglichkeit wäre irgendwie die Limitierung, die Ressourcen so weit aufzubrauchen, dass es der Schadsoftware erst danach erkannt wird. Das Problem bei den zeitverzögernden Instruktionen ist, man muss ja schauen, also das ist mehr so ein Spiel, was setze ich ein? Setze ich ins Sleep, mache ich Vorschleifen oder... Meistens, also es ist nicht sicher, es ist nicht garantiert, dass das jetzt umgeht. Das ist mehr so Try-and-Error-Prinzip. Ja?
Das klingt jetzt so wie ein Sandkasten, als ob es einen definierten Sandkasten gibt. Nach meiner Vorstellung
Ja? Kommt
das vielleicht sehr auf den Sandkasten drauf an, oder?
Ja, kann...
Das sehr unterschiedliche Sandbox?
Also müsste es eigentlich, weil jeder Antivirenprogramm hat ja eine eigene Sandbox und die haben bestimmt unterschiedliche Regeln. Das Verfahren, was ich gerade gefunden habe, wurde von keiner einzigen irgendwie detektiert. Deswegen rede ich gerade allgemein von einem Sandkasten, wobei du da durchaus recht hast, dass es unterschiedliche sind. Eine ganz einfache Möglichkeit, den Sandkasten zu erkennen, ist, ich frage als Anwendung nach, gibt es einen weiteren Prozess, auf dessen Speicherbedarf ich schreiben kann? Gibt es diesen nicht, laufe ich in der Sandbox, weil es keinen weiteren Prozess gibt. Also ich habe keine Sandbox gefunden, wo ich auf so einen Prozess gestoßen bin, auf den ich hätte schreiben dürfen. Gibt es den? Macht mein Programm Folgendes: Ich laufe in der Sandbox, ich beende mich, führe den Code nicht aus. Heißt, ich umgehe die Verhaltenserkennung. Jetzt stellt sich die Frage, wie erkenne ich denn jetzt als C-Programm, Windows-Anwendung, Terminal-Anwendung, ob es denn so einen Prozess gibt? Die WinAPI von Windows ist da sehr hilfsbereit. Hier stellt quasi alles zur Verfügung, was ich brauche. Man sieht jetzt im Konkreten, im Blauen, die Funktion, die ich jetzt nicht vorlesen brauche, aber was muss ich denn letztendlich machen, um einen Prozess zu finden? Erstmal muss ich mir auflisten, welche Prozesse gibt es denn überhaupt? Nachdem ich dann jeden Prozess gefunden habe, gehe ich einfach jeden Prozess durch und versuche, auf diesen zuzugreifen. Würde es eigentlich schon ausreichen. Die Sache ist, ich habe jetzt in meinem Testlabor eine 64-Bit-Maschine aufgesetzt und ich kann ja, also 64-Bit, Windows 7 ist ja Multi-Arc und da kann ich ja dann auch eine 32-Bit-Anwendung laufen lassen. Das heißt, mein Programm musste noch entscheiden, was bin ich für ein Typ? Bin ich ein 32-Bit- oder 64-Bit-Prozess? Und auf welchen Prozess schreibe ich gerade? Weil als 64-Bit-Prozess will ich, wenn er nur auf einen 64-Bit-Prozess schreiben, als 32 auf einen 32-Bit-Prozess. Deswegen die Überprüfung, ob der Prozess im x86-Emulator ausgeführt wird, von Windows 7. Danach, wenn ich jetzt einen gefunden habe, allokiere ich einfach den nötigen Speicherbedarf. Das ist einfach nur so eine Zusatzoperation. Ich weiß eigentlich hier schon, ich habe die Berechtigung, jetzt will ich es auch nur wirklich wissen und ich hol mir einfach mal den Speicher. Wenn das jetzt funktioniert hat, dann führt mein Programm den Code aus. Aber nicht im anderen Prozess, sondern nur selber. Eigentlich hat er nur gefragt, gibt es das? Ja, das andere Prozess ist mir jetzt doch wieder vollkommen egal. Jetzt führe ich meinen Code aus. Ja?
Was bedeutet das, Speicherbereich eines anderen Prozesses zu allokieren? Hat das was mit Shared Memory zu tun? Oder wozu würde ich das denn normalerweise tun? Warum sollte ein anderer Prozess mich in seinen Speicher reinschreiben
lassen? Das darfst du mich nicht fragen. Und ich wusste auch nicht, dass das so einfach ist in Windows, dass das geht. Okay. Ich habe das gesehen. Funktioniert. Habe ich genommen. WinAPI stellt die Funktion bereit. Ja, also ich habe halt das auf meinem Windows 7 ausprobiert und per Default gibt es immer einen Prozess, auf den ich als Nutzer irgendwo anders schreiben darf. Also wenn es halt keinen gibt, dann kann ich halt auch keinen Chart, also dann beendet sich auch meine Chartsoftware. War jetzt bisher nicht der Fall. Also ich habe geguckt, funktioniert das, habe jetzt irgendwie kein Gegenstück dazu gefunden, sodass ich hätte weiter Recherche betreiben müssen. Ich habe auch im Rahmen einer Bachelorarbeit nicht so extrem viel Zeit gehabt, sodass ich einfach gesagt habe, hey, das funktioniert und dann. Okay. Ja? Normaler Nutzer. Normaler Nutzer. Also, sehr interessant. Das ist jetzt wie, du steckst ein USB an, nimmst meine Schadsoftware, machst Doppelklick drauf, fertig. Ich habe dann natürlich auch, weil ich habe hier den Payload von der Reverse Shell genommen, ich habe dann als Shell, also die Shell, die ich erhalte, hat dann auch nur die Berechtigung dieses Nutzers. Ich bin da nicht automatisch Admin oder so. Aber es reicht ja schon aus, dass ich Code ausführen darf. Und jetzt kann ich ja gucken, ob es da theoretisch noch weitere Schwachstellen gibt.
Wenn du es bei Windows anliest, hat ja auch Admin-Rechte, wenn du dem Benutzer die ein bisschen mehr Rechte wegnimmst. Dasselbe Spiel. Also wenn er sagt, er gehört nicht zur Admin-Gruppe,
ja.
Also man kann natürlich nur auf Prozesse zugreifen, was dieselbe Berechtigung haben und unter dasselbe Benutzer laufen, wie der Prozess selbst noch das probiert. Okay. Also ich kann jetzt nicht als Benutzer X-Prozess auf Memory von Benutzer Y zugreifen. Aber dadurch, gerade auf einem normalen Windows-Desktop, zum Beispiel Mozilla oder sonst irgendwas, läuft da meistens.
Okay. Gerade noch weitere Fragen, wo es hier irgendwie. Ne? Nochmal lauter? Also, wir haben mal drüber geguckt, ob das da auch so einfach gibt, ob es da jetzt gleich die API gibt, die dann auch einfach alle Funktionen bereitstellt. Haben jetzt nichts Konkretes sofort gefunden gehabt und da ich mich auf Windows eingeschränkt habe, habe ich das Linux erstmal beiseite gelassen. Wäre aber ein interessantes Forschungsgebiet, wie es eigentlich auf Linux, also auf Unix-basierten Systemen ist. Okay? Also, habe ich ja jetzt schon mal gesagt gehabt, was passiert, wenn ich einen Prozess gefunden habe? Na, dann höre ich auf, im Sandkasten zu spielen und führe einfach meinen Code aus. Wenn ich keinen habe, beendet sich einfach meine Schadsoftware. Und ich denke, das waren jetzt erstmal so die theoretischen Konzepte, also Signaturerkennung, Verhaltenserkennung, und wie ich ungefähr vorgehe, also bei Signaturerkennung, Sort, Codierung über meinen Shellcode, was ich gleich nochmal zeige, Verhaltenserkennung, ich frage nach, ob es einen Prozess gibt, auf den ich schreiben darf. Soweit erstmal alles klar, was ich gefunden habe und was ich plane, jetzt praktisch umzusetzen. Okay, keine Meldung, ich nehme das als Ja. Weil dann denke ich, kommen wir zum praktischen Teil. Nachdem ich ja dann quasi das Programm geschrieben hatte, brauchte ich einen Namen für meine Software. Deswegen haben wir uns jetzt irgendwas ausgedacht, weil das ja alle Antivirenprogramme zurzeit umgeht. How I get a shell on any computer. In dem Fall Hixo. So. Heißt, ich habe ja jetzt mein Testlabor aufgesetzt. Und zwar habe ich letztendlich mein Kali Linux, was ich dafür benutze, um Metasploit zu haben. Das war, glaube ich, falsch. Immer schlecht, wenn man sein Passwort mal falsch eingibt. Ja, das ist der Vorführeffekt. Und ich habe meine Windows 7 Maschine. Das heißt, als erstes brauche ich eine Schadsoftware. Und da ich habe ja gesagt, ich nehme den Payload von der Reverse Shell von Metasploit. Dafür will ich erstmal wissen, welche IP-Adressen denn meine Linux-Maschine hat. In dem Fall ist es die 10.128.2.15, weil ich will ja quasi, dass mein Windows 7 sich eben auf diese IP-Adresse connectet. Alles, was ich jetzt mache, ist, ich hole mir einen 32-Bit-Payload von Metasploit erstellen. Plattform Windows, also 32-Bit auf der Windows-Plattform und als Payload nehme ich Windows Shell Reverse TCP, die sich quasi auf meine IP-Adresse connected, das war die 10.128.2.15 über den Port 80. Ich hätte es gern, weil ich ein C-Programm geschrieben habe, als C-Output, den Payload. Und in der Datei, dass ich die gerade schnell rüber kopieren kann, minus O, Test. Machen wir einfach Payload.txt. Gucken, ob das jetzt funktioniert, ob ich alles richtig eingegeben habe. Ja. Dann mal gerade Payload zu schieben. Ist drin. So. Ich kann kurz zeigen. Der Payload sieht, wobei, das ist jetzt schlecht kodiert. Ist jetzt letztendlich nichts anderes, wird gleich besser angezeigt, sobald ich es im C-Programm geschrieben habe, als ein Buffer, ein Char-Buffer mit unterschiedlichen Opcodes. Das nichts anderes macht, als meine Reverse Shell auf Windows 7, also zu meiner Angreifermaschine zu connecten. Jetzt muss ich ja, habe ich ja gesagt, ich weiß, in diesem Buffer wird es Signaturen geben. Jetzt könnte ich ja theoretisch mir exakt diese einzelnen Signaturen raussuchen. Wäre eigentlich viel Aufwand dafür, dass ich weiß, hier sind schon die Signaturen und mein Programm braucht nicht irgendwas zu ändern, also braucht keine Information zur Laufzeit von diesem Buffer, sondern ich kann jetzt einfach sagen, ich kodiere einfach mal alles. Deckt dir auf jeden Fall die Signaturen ab, die sich in diesem Speicher befinden. Heißt, ich habe mir wirklich ein ganz schnelles Proof of Concept C-Code geschrieben, Programm. Das ist, den brauche ich nicht. Mal kurz Visual Studio öffnen. Mein Xor Encrypt. So. Das kann ich eigentlich nochmal rausschmeißen. Ich glaube, den auch. Das ist jetzt letztendlich mein Buffer von der Textdatei, die ich eben gerade kopiert habe. Und alles, was jetzt meine Codierung macht, ist, ich mache nichts anderes, als Byte für Byte durchgehen und eine XOR-Codierung mit dem Hexwert 447 für jedes Byte in meinem Buffer durchzugehen und den abzuspeichern. Und das, was dann rauskommt, ist ja mein kodierter nochmal. Also ich gehe meinen Buffer durch, jedes Byte für Byte, kodiere es mit dem Hexwert 47, indem ich einfach einen XOR mache und speichere es gerade nur in einer Datei ab, damit ich den einfach gerade in meinen Virus, also in meine Schadsoftware, nur kopieren kann. Und was macht dann meine Schadsoftware? Die dekodiert zur Laufzeit wieder. Soweit gerade, ja?
Eine Frage hätte ich noch. Du sagst zur Laufzeit.
Ja?
Ich war der Meinung, dass die Antivirenprogramme auch den RAM überwachen. Oder habe ich da irgendwas falsch in Erinnerung? Also, dass der dann im RAM später sieht, die Signatur passt und dein Prozess dann weggeht.
Du meinst, wenn ich dann. Ja, aber ich habe ja vorher geguckt bei Verhaltenserkennung, ob ich in der Sandbox laufe. Und deswegen beendet sich ja mein Programm vorher schon. Und erst, wenn mein Programm nicht mehr überprüft wird von Antivirenprogramm, dekodiere ich es wieder.
Okay. Ja? Aber wahrscheinlich würde, ich weiß auch nicht, wie das ist, aber wahrscheinlich würde der Virenscanner das schon finden, würde er die Möglichkeit haben, den ganzen RAM durchzuscannen. Und würde es prüfen, aber es würde eigentlich konstant machen und dauern.
Also alles, was ich gerade nur gemacht habe, ist, ich führe mal gerade mein Programm aus, dass ich meinen kodierten Shellcode erhalte. Wo ist denn das Fenster hin? Sehen wir. Ja. Okay, Programm ist ausgeführt worden. Und alles, was ich jetzt letztendlich mache, ist, ich habe mir den kodierten Speicher, also die kodierten Buffer in der Datei abgelegt. Das ist so entrübt. In dem Fall. Das wäre jetzt quasi mein kodierter Speicher, mein kodierter Buffer. So ein AC, den nehme ich jetzt. Und also das ist dasselbe. Und öffne jetzt das Programm von Hixo, also der Schadsoftware. Open Project. So ein Check. In dem Fall platziere ich jetzt meinen kodierten Speicher, mein kodiertes Array nur hier rein. Und was gleich mein Programm alles machen wird, zeige ich nochmal. Das. So. Alles, was jetzt eigentlich mein Programm macht, ist, es versucht herauszufinden, bin ich ein 32-Bit-Prozess, bin ich ein 64-Bit-Prozess, weil die Informationen muss ich wissen, nach welchem Prozess ich eigentlich suche, nach wessen Prozess ich suche, auf dessen Speicherbereich ich dann nachher schreibe. Ich liste mir jetzt, kann man das von hinten sehen oder soll ich gerade mit Lupe noch größer machen? Ich kann auch nochmal. Wieso geht das? Besser? Okay. Das Entscheidende ist erstmal, ich suche mir mit Inam Processes, habe ich ja vorhin aufgelistet, alle Prozesse raus, die noch laufen. Gehe dann jeden Prozess einzeln durch, versuche den zu öffnen, mit den Berechtigungen vor allem schreiben. Mach hier jetzt ein paar weitere Abfragen, was ich einfach nur brauche. Bin ich 32-Bit, habe ich einen 32-Bit-Prozess jetzt gefunden? Oder bin ich 64-Bit und habe ich einen 64-Bit-Prozess gefunden? Sobald ich einen habe, mache ich nichts anderes als, muss ich gerade gucken, wo das ist, genau, als den Speicherbedarf zu allokieren im fremden Prozess. Also das sind exakt die Funktionen, die ich auch vorhin auf meine Präsentation geschrieben habe, hier aufzurufen. Und wenn das wirklich funktioniert hat, also wenn der Rückgabewert nicht 0 ist, habe ich eben den Speicherbedarf des anderen fremden Prozesses allokiert, dann kommt zur Laufzeit die Dekodierung. Das war ja vorhin die Frage, wieso das nicht erkannt wird, weil wenn ich eben keinen Prozess habe, wird der einfach nur hier unten sagen, wegen der if-Anweisung mache ich das ist okay. Mache ich ja nichts anderes als ein Return. Also beende. Er führt dann einfach gar nichts mehr aus. Und wenn ich jetzt quasi den zur Laufzeit kodiert habe, Eine interessante Fähigkeit von C ist, man kann Buffers, Arrays so casten, dass sie als Function Pointer aufgerufen werden. Deswegen kann ich dann auch ein Array als Funktion aufrufen und das ist dann ganz simpel eben Metasploit Payload als Buffer abzuspeichern und dann einfach den Payload aufzurufen, auszuführen. Ich werde jetzt einfach mal kurz noch in meiner Kali-Maschine den Port öffnen, also den Port 80 von meiner Reverse Shell. Haben Listener drauf. Und wenn jetzt alles funktioniert, was ich doch jetzt mal hoffe, sollte ich eine Shell erhalten. Noch habe ich nicht gezeigt, dass es die Antivirenprogramme umgeht. Noch habe ich jetzt nur gezeigt, die Funktionalität ist gewährleistet. Und zwar erhalte ich jetzt, wenn wir machen, IP-Config. In dem Fall habe ich ja die 10.128.2.2 als Beweis. Das mache ich. Welche habe ich hier? IP-Config 10.128.2. Eine Shell von meiner Windows zu Kali-Maschine. Jetzt kommt der interessante Part. Und zwar wird die Schadsoftware, also erstmal, das brauchen wir nicht mehr. Wo ist da? Den kann ich schließen. Brauchen wir auch nicht mehr. Nee, das ist das falsche Fenster. Da. So. Okay. Jetzt holen wir den. Eigene Dokumente. Visual Studio. Projects. So inject. Debug. So. Jetzt der erste Test. Ich habe jetzt hier lokal drauf ein Avast als Antivirenprogramm. Gucken wir mal Virensuche direkt auf die File. Da, in dem Fall, also Avast wird auf jeden Fall umgangen. Keine Bedrohung gefunden. Jetzt als Referenzwert werde ich einfach mal meine Schadsoftware auf Virus Total hochladen und schauen, wie viele Antivirenhersteller würden denn jetzt meine Schadsoftware überhaupt finden. Ja?
Hast du auch überprüft, ob es ohne deine Verschleierung gefunden wird oder ob vielleicht in deiner Schadsoftware gar keine Signatur drin ist?
Ja, habe ich. Also ich habe einmal das so probiert und dann kann man ja so witzigerweise auch sagen, als Metasploit direkt eine Executable anfertigen und habe da dann gezielt die Signaturen rausgefischt und die lagen jedes Mal in dem Payload. Ja?
Was ist denn, wenn du das XOR-Inject ist ja das fertige
Programm, genau,
oder?
Genau.
Was ist denn, wenn du dieses Encoding machst,
ja,
auf dem Rechner, erkennt er das auch, erkennt er schon die Signatur in dem Byte?
Kann man ja einfach, ich lasse einfach mal eben mein XOR-Encrypt, was ja jetzt gerade mein Metasploit-Payload drin hat, im Originalzustand überprüfen und müsste es eigentlich XOR-Encrypt, oder abbrechen, das ist XOR-Encrypt, das war jetzt Debug, noch ein Höhe. Ah, ich bin ein zu tief. Da ist Debug. Ja. Okay. Also Signatur ist auf jeden Fall enthalten. Er führt es ja nicht aus. Das heißt, Signaturen sind vorhanden. Und ich sehe ja in meinem Schadsoftware, die ich geschrieben habe, Signatur und Verhaltenserkennung 0. Okay. So, jetzt kommen wir zum interessanten Part. Jetzt muss ich erstmal wieder den Ordner finden. Wo war der? Der war hier. Ich nehme jetzt mal C. Muss ich mal gerade über meine lokale Maschine. Wo haben wir den? Das brauchen wir nicht. Wo ist mein. Da ist mein Shell. Steuerung V. Jetzt mal. Das ist jetzt Virus Total. Alles, was ich jetzt mache, ist, ich wähle die Datei, so inject, lasse sie scannen. In dem Fall werde ich gleich einen erneuten Scan ausführen lassen, weil ich heute Morgen schon mal getestet habe. Oder fragt ihr nicht? Datei wird hochgeladen. Ah, in dem Fall ist es so, ja. Ja, stimmt. Ich habe ein paar Werte geändert von heute Morgen. Okay. Ist nicht exakt dieselbe Datei, die ich schon mal getestet habe, aber ist ja die Datei, die ich eben gerade ausgeführt habe. Jetzt wollen wir mal gucken, wie viele es finden. Also wenn ich jetzt Glück habe und was ich eigentlich glaube, kommt da 0 von 55 raus. Spannung steigt. 0 von 30. 0 von 30. Hm? Dauert immer eine Weile. Also was ich dazu sagen muss, ich habe auch meine Executable statisch gebunden. Also nur um sicher zu gehen, dass die auch auf einem anderen Windows so ausgeführt werden könnte. Nicht, dass jetzt irgendwie es heißt, hey, die Executable ist nicht ausführbar, weil irgendwelche Libraries fehlen und ich deswegen das nicht testen kann. 0 von 47. 49. Fehlen noch 6, meiner Meinung nach. Bisher sieht es ziemlich gut aus. Was jetzt vielleicht für die Antivirenhersteller nicht ganz so gut aussieht, weil eigentlich könnte man ja erwarten, es sind nur 52 jetzt. Ja. Okay. Also, man muss dazu sagen, ja, ich glaube, jetzt macht er aber nur All Anti und dann bin ich. Virus Total ist so eine Sache an sich, muss man dazu sagen. Denn die Antivirenhersteller geben den Command-Line-Tools zur Verfügung. Die unterscheiden sich ein paar Sachen, also zumindest habe ich gelesen, dass Virus Total sagt, die unterscheiden sich von den Client-Versionen, so, also dass es vielleicht ein paar andere Regeln gibt. Deswegen habe ich mich nicht nur auf Virus Total verlassen, sondern eben noch überprüft mit Avast und Norton. Also Avast war in der Studie das am meisten genutzte Antivirenprogramm und ich wollte ja nicht nur irgendwie ein kostenloses Produkt, sondern ein kommerzielles, in dem Fall Norton. Und hat es auch nicht gefunden und ja. Also das ist jetzt letztendlich meine Bewertung. Also das, was ich alles gemacht habe, zeigt, ich habe kein Antivirenprogramm gefunden, was jetzt mein Virus oder meine Schadsoftware erkennt. Und genau an diesem Punkt bräuchte ich nämlich jetzt eure Hilfe. Und zwar kann ich jetzt nicht einfach sagen, ja, jedes Script-Kiddy oder so kann das umgehen, weil wenn ich das jetzt sage in meiner wissenschaftlichen Arbeit, heißt ja, nur weil ich das sage, funktioniert es nicht. Und deswegen kommen wir gerade nochmal zur Präsentation zurück. Habe ich die geschlossen? Ja, ich habe sie geschlossen. Würde ich gerne zwei Sachen machen. Ich könnte jetzt selbst sagen, wie ich das Schutzpotenzial finde. Werdet ihr auch gleich noch raushören, bestimmt bei der Diskussion. Aber ich habe ja eine Umfrage, die letztendlich nichts anderes ist, als die Fähigkeiten, die ich euch gerade gezeigt habe. Signaturerkennung umgehen, also genau das, was ich gemacht habe, Verhaltenserkennung umgehen, in unterschiedliche Täterprofile einzuordnen. Das ist letztendlich kästchenweise. Ich würde die nämlich jetzt einfach mal verteilen und parallel können wir gerne mal darüber reden. Hat es denn eigentlich noch Sinn, Antivirenprogramme zu nutzen? Oder wie groß ist denn letztendlich das Schutzpotenzial von Antivirenprogrammen? Gibst du die gerade rum? Ich habe noch Kulis, gell? Also es ist letztendlich wirklich nur sind nicht mehr als 10 Kreuze, die man setzen müsste, mit den jeweiligen Erklärungen rechts, welche Täter... Ja? Ja? Komm. Und als Dankeschön... Patrick, willst du es gerade mal verteilen? Weil dann kann ich vorne bleiben.
So war es nicht gemacht. Ich wollte ins Arbeiten, wollte
was essen. Und als Dankeschön kriegt auch jeder eine kleine Tafel Rittersport. Wie? Ja, das ist alles. Ja? Willst du gerade vielleicht nochmal warten, bis alles verteilt ist und dann können wir gerne nochmal in Ruhe reden? Die Stifte gehen auch rum. Müssten eigentlich. Hat jemand die Kuli? Gibt's nochmal gerade rum oder so? Ich finde das raus. Oder so, ja. Ja. Weißt du es da? Das sind mehr, oder? Könnt jeder eine nehmen?
Ja.
dem oder gerade zu dem? Generell, ja. Okay. Alles, was ich gemacht habe, ist, ich habe einen Default Windows 7 installiert und habe es getestet, weil ein normaler Nutzer, also wenn ich jetzt Mailer schreibe und die großflächig verbreiten will, greife ich ja meistens immer die normalen Nutzer an. Und ich als normaler Nutzer würde jetzt nicht irgendwelche Sicherheitskonfigurationen mir raussuchen bei Windows 7, welche ich zu setzen hätte, sondern wir denken, Windows 7 macht das ja für mich. Und deswegen habe ich mir das jetzt nicht genauer angeschaut. Kann ich keine Aussage zu treffen. Okay. Ich denke, jetzt hat sich hier von der Lautstärke alles wieder geregelt.
Ich würde sagen, natürlich ist das Schutzpotenzial von Virenscannern begrenzt, weil die können ja erstmal nur nach Viren suchen, die es schon gibt. Und bei der Verhaltenskontrolle zum Beispiel könnte man jetzt demnächst hergehen und gucken, ob der Prozess andere Prozesse joinen
ansteuern will. Aber letztendlich heißt, hat es ja zur Folge, ich kann ja so viele Abfragen machen und tätigen, dass ja die Antivirenhersteller ein komplettes emuliertes Betriebssystem zur Verfügung stellen müssen. Ja?
Ich würde sagen, wir können ja hergehen und abfragen, die normaler Prozesse nicht braucht.
Stellt sich die Frage, warum die das jetzt gerade nicht schon machen.
Das ist eine interessante Frage.
Das ist so. Und also ich habe jetzt eine Schadsoftware, ich habe ja das vor 1,5 Monaten, also 6, 7, 8 Wochen schon hochgeladen auf VirusTotal. Und VirusTotal hat diesen total schönen Nebeneffekt, hey, alle Schadsoftware, die ihr erhalten, kriegt ihr Hersteller natürlich, damit ihr darauf reagieren könnt. Die haben dann auf einmal, nach so ein paar Wochen, haben angefangen, 20 Hersteller das zu erkennen. Aber was haben sie gemacht? Sie haben einfach nur eine Signatur auf meins drauf geklatscht, auf mein XOR-Encoding, also welches Byte ich zum XOR-Encoding genommen habe, habe das geändert, hat wieder funktioniert. Also, ich weiß nicht, ob sich da was tut, wann sich da was tut, aber zurzeit, denke ich, habe ich gezeigt, ist es jetzt nicht verdammt schwer, aus dem Sandkasten auszubrechen, weil so eine einfache Abfrage in diesem Programm.
Was müssten wir denn tun, um deiner Meinung nach aus dem, das zuverlässig zu erkennen?
Na, in dem Fall, also man kann das ja eigentlich so machen, man müsste halt ein komplettes Betriebssystem emulieren. Weil ich kann ja irgendwelche Abfragen, kann ich die Ports öffnen, gibt es diese Kernel-Prozesse. Ich kann ja irgendwie alles abfragen, was ein normales Betriebssystem vorhanden hat. Und hat es das eben nicht, kann ich jetzt einfach persönlich sagen, ich bin im Sandkasten.
Aber ist es die Lösung ja, dass man mit der wenn man lange nur wartet, kriegt man immer aus dem Sandkasten aus, oder?
Nein, nicht immer, weil die sind dann manchmal so clever geworden, so ein Sleep erkennen sie. Also wenn ich jetzt mache, so Sleep auf 2 Stunden, also man muss ja vorstellen, so ein normaler Scan dauert vielleicht 1-2 Minuten, wenn man den lokal startet und ich einen Sleep mache auf 2 Stunden, wird es trotzdem erkannt, weil die, ich kenne die Regel nicht, aber die haben mittlerweile, also die reagieren auf so Sachen dann doch schon. Ja? Okay, kommt bestimmt gleich wieder. Flo?
Ich wollte nur zu dem Sonderung nicht erkennen, ob ein Prozess zu öffnen wird. Es ist ja nicht überbrunden, einen anderen Prozess zu öffnen, um auf den Speicher zu schauen. Zum Beispiel die Barber. Wenn ich die Barber starte, um einen anderen Prozess zu kontrollieren, muss ich den ja öffnen, um auf den Speicher zu schauen. Das ist nicht überbrunden. Also wenn jetzt mein Antivirus anfängt, den Barbers Virus zu erkennen, habe ich gleich wieder.
Wie schaut es denn aus mit dem Ausfüllen der Umfrage? Sind soweit alle durch? Weil dann würde ich einfach gerade mal einsammeln, weil hier manche schon nicht wissen, wo sie das Blatt hinlegen sollen. Ich gehe mal gerade einfach durch. Seid ihr? Danke. Ja? Macht es bei allen anderen dann auch. Danke. Du meinst dann über Metapreter und so Sachen? Oder jetzt konkret über mit dem Programm oder allgemein?
Allgemein.
Ich habe es einmal ausprobiert vor ein, zwei Jahren, aber dann war es das wieder. Also was wolltest du da wissen? Oder hast du Anmerkungen?
Im Vortrag vorführen, wie du die Shell auf den Antivirus migrierst. Ist lustig. Adding Insight to Pain.
Okay. Interessante Anmerkung, ja. Muss ich mal ausprobieren.
An für sich ist das Fazit dann daraus, dass Virenscanner angeben und das erkennen, was wirklich sowieso schon x-mal irgendwo eingesetzt wurde. Das heißt, wenn ich jetzt jemanden angreifen mag, habe ich ja keine Aufwand. Virenscanner sind zu helfen.
Also, ich habe immer noch die Hoffnung, wobei ich bin mir da auch nicht mehr ganz so sicher, dass irgendwann die Hersteller doch mein Schadprogramm doch irgendwie was finden über irgendwelche Regeln, dass das nicht mehr erkannt wird. Und ich setze immer noch darauf, dass Hersteller lernfähig sein können. Ob sie jetzt es tatsächlich sind, weiß ich nicht. Aber das ist die einzige Hoffnung, die ja übrig bleibt, um sagen zu können, Antivirenprogramme haben immer noch ihren Zweck, auch eben unbekannte Schadsoftware zu erkennen. Also Theorie, also zurzeit ist ja de facto, sie erkennen nur das, also sie erkennen das, was schon vorhanden ist, indem sie Signaturen draufklatschen. Und sie erkennen vielleicht ein paar Unbekannte über andere Regeln, die jetzt nicht exakt das machen, was ich mache. Aber wenn zurzeit, wenn man das jetzt macht und immer abfragt, gibt es diesen einen Prozess, auf den ich schreiben darf, habe ich, wie gesagt, kein Antivirenprogramm gefunden, was das erkennt. Also, ja? Flo?
Also ich würde sagen, ja, Antiviren machen Programme machen sogar noch Sinn, weil gegen einen breit gefächerten Angriff im Internet schützt er mich schon noch. Mhm. Wenn Erpressungstrojaner oder so Zeug kommt, aber gegen einen gezielten Angriff gegen mich oder gegen meine Firma, habe ich keine Chance. Mhm.
Also ich persönlich habe mir auch nur die Frage gestellt, also dass Nationen es umgehen können, also ich weiß ja theoretisch, dass ich es zurzeit umgehen kann, also können es Nationen ja erst recht.
Bist du keine Nation?
Leider nicht, ich habe noch nicht meinen eigenen Staat, hätte ich aber gern. Ist jetzt die Frage, Script-Kiddies konnten es zuvor ja nicht, weil es gab keine Tools, die mir das jetzt gemacht hätten so einfach. Ich habe auch kein Tool geschrieben, was das zurzeit automatisiert machen würde. Wenn es das macht, ist halt die Frage, könnte es dann auch jeder Script-Kiddy, weil wenn ich jetzt wirklich ein Tool schreibe, was eben das umsetzt und solange die nicht darauf reagieren, bräuchte ich ja als Script-Kiddy nur klick, klick und fertig.
In gewisser Weise sind ja die Informationen, die du hast, oder die existieren ja wahrscheinlich auf anderen Sets.
Ja, genau.
Wenn du keine Welt mehr hast, ist halt das Problem, je bekannter es wird und je mehr das in die Öffentlichkeit geht, je einfach das ist und was man eigentlich mehr machen muss, desto weniger ist ja der Sinn von Antivirenscanner.
Ja. Ja, und wo liegt dann da meine Hoffnung, dass die Antivirenhersteller darauf reagieren und irgendwas finden, um das eben doch wieder zu identifizieren? Weil, wenn ich das jetzt nicht sagen würde, würde es ja die ganze, also wenn ich das nicht noch weiter verbreite, würde es ja die ganze Zeit so vonstatten laufen. Gab es ja auch 100 Pro schon vorher, also muss es ja vorher gegeben haben. Ist ja die einzige Hoffnung, dass sie was finden, um das dran zu ändern.
Bist du mit diesen Erkenntnissen schon in Richtung der Antivirenhersteller gegangen?
Nee, also habe ich noch nicht, aber ich denke, also. Ja, werde ich noch machen. Sollte ich auf jeden Fall machen.
Du hattest ja vorhin gesagt, dass irgendwann Novirus total die Hersteller
genau.
deinen ersten Versuch
erkannt ja.
haben.
Ja.
Weißt du, wann das erste Mal war, so lange es gebraucht, wie lange es dauert? Und ich lade jetzt
also witzigerweise, Microsoft war der Erste mit Microsoft Security Essentials, was mich gewundert hat, dass Microsoft direkt nach ein, zwei Tagen darauf reagiert hatte. Dann kamen noch ein paar andere Antivirenhersteller, die mir vom Namen her nicht publik waren, bekannt waren. Und so Security-Firmen wie Symantec und Kaspersky, die haben sie immer noch nicht erkannt. Sehr interessant, weil ich das eigentlich von denen explizit erwartet hätte, weil die kennt man ja doch schon vom Namen. Ich bin halt sehr gespannt, weil ich werde kurz vor Ende meiner Bachelorarbeit, das ist dann Ende Januar, nochmal exakt dieselben Schadsoftware, die ich mal hochgeladen hatte, wieder hochladen. Gucken, funktioniert es immer, also werden die mittlerweile erkannt, dann werde ich wieder vorgehen und einfach mal das Byte zur Codierung umändern und schauen, wird das jetzt erkannt oder wird es nicht erkannt? Und wenn das nicht erkannt wird, heißt es ja wieder nur, die Antivirenhersteller reagieren immer nur darauf, dass sie über die bekannte Schadsoftware, die hochgeladen worden ist, irgendwelche Signaturen drauf gematcht haben.
Das heißt aber, also wenn du so ein Virus total hochlädst, stoßt du die Hersteller eher an in irgendeiner Art und Weise,
ja. Dann kann was hoch, ja. Das wird nicht erkannt, ja. Vielleicht trotzdem an. Genau, das ist auch der Grund,
das heißt,
ja.
Von diesem Angriff dauert es jetzt im guten Fall bei Microsoft ein paar Tage, bis hin zu trotzdem gar nicht. Das heißt, wenn ich ein Schädling schreibe und den sozusagen bei einem gezielten Opfer einem Unternehmen einsetze, dauert es ja, dann habe ich ja so lange Zeit und Ruhe, bis irgendwann dem Unternehmen klar wird, naja, was habe ich mir denn da eingefangen? Und das dann entweder selber analysiert oder das wird das schneller meldet. Das heißt, ich habe eigentlich einen ziemlich langen Zeitraum, wie ich mir sowas, wie ich mit so einer Variante so rumspielen kann, bis ich einfach nur hingemacht und dann mache ich halt eine andere Produkte oder was.
Das ist auch genau der Grund, warum ich gewartet habe. Also ich habe mich schon vor meiner Bachelorarbeit ein bisschen mit dem Thema beschäftigt, aber ich habe gewartet, bis ich in dem Zeitfenster war meiner Bachelorarbeit, bis ich das mal hochgeladen habe. Weil ich wollte nicht, dass sie das dann doch irgendwie erkennen, sodass ich immer noch mein schönes Resultat habe, hey, 0 von 5, 54 oder 55 erkennst. Weitere Anmerkungen? Ja, Diskussion?
Ja, zu kommerziellen Dienstleistungen.
Also ich habe beispielsweise, es gibt ein öffentliches Tool zur Umgehung von Antivirenprogrammen, habe ausprobiert, das war dann so 50-50 Chance, so Trial and Error Prinzip. Deswegen ist es immer so, es gibt Tools, aber ich habe bisher noch keins gefunden, was definitiv alle in einem Aufwasch erledigt.
Ja, da muss man dazu sagen, wir haben keine illegalen Tools getestet.
Genau, also ja. Also theoretisch, das ist, ich weiß, was ich machen will und dann habe ich mal im Internet gesucht, was gibt es gerade so und ist ausgetestet. Und viel weiter habe ich meine Recherchen nicht betrieben, weil ich irgendwann an den Punkt kam, das ist immer nur so 50-50 und eigentlich weiß ich ja doch nicht, was das Tool wirklich letztendlich macht. Dass ich gesagt habe, hier wird mal Zeit, dass ich mich damit beschäftige und gucke, wie man das umgehen kann. Und das war dann das Resultat daraus. Ja, nur ich wusste halt nicht, welche Techniken bisher sie einsetzen und da es mich persönlich interessiert hat, ist jetzt die einzige, ich wollte jetzt eigentlich euch nur meine Erkenntnis präsentieren und das ist, wie gesagt, nur ein Verfahren. Es gibt bestimmt weitere, aber nachdem ich eben das Verfahren, also das kann man ja eigentlich generisch immer machen, also Codierung und eben Abfrage, gibt es diesen Prozess und nachdem ich festgestellt habe, das ist eine generische Methodik, war eigentlich meine Bachelorarbeit damit schon zusammengesetzt und ich habe gedacht, ich zeige es euch einfach mal. Wenn soweit gerade keine weiteren Anmerkungen sind, bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit und bin damit am Ende.
Danke für den interessanten Vortrag.
Gerne.